Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Borussia Mönchengladbach verliert mit 1:2 gegen die kleine, die falsche Borussia aus Dortmund. Ja, leider versetzt währenddessen auch Mainz 05 die halbe Bundesliga in Angst und Schrecken mit einer Serie aus 10 Punkten aus den letzten 4 Spielen. Das bedeutet für viele Teams im unteren Mittelfeld der Tabelle jetzt tatsächlich Abstiegskampf, so auch für Borussia. Der Sieg in Wolfsburg erscheint so umso wichtiger letzte Woche. Und ja, wir wollen in dieser Folge einmal drüber sprechen, was das jetzt für Borussia alles bedeutet. Ich bin Fabian, mir zugeschaltet ist Jonas. Grüß dich, hi.
Ja, hi, danke, dass ich wieder mal dabei sein darf.
Ja, lass uns direkt starten. Borussia gegen Borussia Dortmund. 1:2 ist es am Ende ausgegangen. Lass uns ganz vorne anfangen. Die Aufstellung. Aus Borussia-Sicht ja fast ein Novum. Es ist nichts passiert.
Ja, tatsächlich. Also, es ist tatsächlich ein Novum, wenn man so zurückdenkt, wie oft da hin und her gewechselt wurde zwischen verschiedenen Formationen. Dass durch Ausfälle immer wieder reagiert werden musste, zwangsweise. Aber ja, wir haben jetzt mal so, sind mal unverändert gegenüber Wolfsburg ins Spiel gegangen, was auch ehrlicherweise so ein bisschen nachvollziehbar war, dass sich diese Mannschaft das einfach so verdient hat. Und ja, wie das an dem Spiel am Ende aussah, ist wieder was anderes, würde ich sagen. Aber sie hat es sich zuerst einmal verdient gehabt.
Ja, never change a winning team, hat sich Gerardo Seoane gedacht, auch wenn natürlich Florian Neuhaus wieder dabei war, zumindest im Kader. Hat es dich denn überrascht, dass Neuhaus und Reitz weiterhin draußen waren? Oder hast du auch schon damit gerechnet, dass, wie wir es ja auch letzte Woche so ein bisschen angesprochen haben, dass jetzt wirklich keine Wechsel zustande kamen?
Also einerseits hätte ich natürlich aufgrund des Spielverlaufs mehr Impulse aus dem Mittelfeld gern gehabt, auch von Anfang an. Andererseits muss man auch sagen, dass natürlich Dortmund da mit der Offensivkraft, die sie halt haben, es schon, glaube ich, sinnvoll ist, dass man da eher auf die Defensive guckt und die stärkt. Und da sehe ich Itakura jetzt erstmal ein bisschen weiter vorne als jetzt Neuhaus und Reitz. Deswegen kann ich diese Entscheidung schon dahingehend nachvollziehen, auch mit der ganzen Abwehrreihe dahinter dann, dass man da halt nichts ändert, sondern es so versucht hat.
Ja, ich denke auch. Lass uns ins Spiel schauen. Wie hat dir denn grundsätzlich nicht nur die Aufstellung, sondern überhaupt die Angangsphase von Borussia gefallen? Sagen wir mal so, bis zur ersten ganz strittigen Situation, die gab es ja dann in der 15. Minute, die Frage, ob Marzen rot bekommen sollte, müsste für sein Einsteigen gegen Ngumu. Wie hast du es wahrgenommen im Stadion? Wie war da dein Blick auf die Situation und auf die Anfangsphase von Borussia?
Also in der Anfangsphase hatte ich das Gefühl, oder es war ja klar ersichtlich, dass Dortmund das Spiel übernimmt und vor allem Druck auf uns ausgeübt hat, ohne dass ich jetzt das Gefühl hatte, dass sie jetzt zu großartigen Torchancen kommen würden. Wir haben uns dann eher auf Umschaltspiel konzentriert, das aber auch nicht so jetzt perfekt gemacht, vieles unsauberes Spiel dabei. Auch bei Dortmund insgesamt, wenn ich das jetzt mit anderen Mannschaften vergleiche, die zu Gast waren, jetzt wie Leverkusen oder Stuttgart, die haben deutlich spielerisch mehr aufs Feld gebracht als Dortmund. Deswegen war es aus meiner Sicht bis zu dieser strittigen Szene, die du gerade erwähnt hast, ein relativ offenes Spiel, ohne dass jetzt eine Mannschaft jetzt hier klar ein Vorteil gewesen wäre, auch wenn Dortmund den Ball halt, wie gesagt, mehr hatte. Diese Szene tatsächlich, die musste ich mir im Nachhinein nochmal angucken. Gegen Ngumu, Marzen kam halt da zu spät, ist da aufs Sprunggelenk des Franzosen gestiegen. Ich sag mal so, man könnte sich da auch nicht drüber beschweren, wenn das eine rote Karte gegeben hätte. Da auch schon in anderen Spielen ähnlich entschieden wurde und wir das auch zum Beispiel durch Kone zum Beispiel auch schon leidvoll erleben mussten, dass das korrigiert wurde unter anderem. Wirkus hat es ja auch so gesehen, so wie ich es mitbekommen habe. Deswegen ja, hat da in der Hinsicht, glaube ich, einfach Dortmund Glück gehabt und wir in dem Fall Pech.
Ja, das ist ja genau das, was wir auch immer wieder ansprechen. Du hast Kone angesprochen. Kone gegen Köln im Derby, im Hinspiel in Köln. Auch da eine ähnliche Situation. Kone trifft zwar den Ball, aber natürlich auch klar den Gegner. Also eine Karte, wo man am Ende sagt, ja, da kann sich keiner drüber beschweren, dass das Rot gibt. Und umso verwunderlicher ist es jetzt, dass Marzen den Ball touchiert, berührt, aber dann natürlich auch Ngumu mit einem Einsatz, ja, du hast gesagt, aufs Sprunggelenk, der ist ihm ja fast aufs ganze Bein gestiegen. Schon ein absoluter Wahnsinn aus meiner Sicht. Ein Einsatz, ja, ich habe mich sehr gewundert, dass das keine rote Karte gegeben hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also kann ich dir zustimmen. Also aus unserer Sicht ist das sowieso nachvollziehbar, wieso wir das so sehen und sagen. Auch wenn man das jetzt nicht als Erklärung dafür hernehmen sollte, wie das Spiel an sich gelaufen ist. Ja, ich würde sagen, also wie gesagt, Dortmund hat da ziemlich viel Glück gehabt. Also der Schiedsrichter hat, glaube ich, so ein bisschen für den Dortmunder ein bisschen argumentiert, dass das dann vielleicht doch nicht so beabsichtigt war. Gut, ich habe es jetzt nur aus dem Stadion gesehen, aber es sah schon böse aus. Und ich weiß nicht, ob man da dann so unbedingt entscheiden muss. Vor allem, weil das Spiel bis dahin auch relativ fair ablief, muss ich sagen.
Dann geht es weiter. Borussia, ja, mit einer schwierigen Phase. Mich haben vor allem diese beiden Gegentore geärgert, weil ich sie beide so vermeidbar fand. Also das erste, wie Sabitzer da auf einmal völlig frei vor Omlin auftaucht, den Ball Volley nehmen kann. Ich finde auch, dass Omlin in der Situation nicht wirklich glücklich aussah. Der Ball schlägt einfach über ihm quasi geht über ihn hinten ins Netz. Wie hast du die beiden Situationen gesehen? Ich fand, es war wirklich nicht gut verteidigt dafür, dass man ja so viele nominelle Verteidiger, defensiv denkende Spieler auf dem Platz hat. Ging das viel zu leicht, gerade das 1:0?
Ah, du sprichst von beiden Gegentoren, ne?
Ja, ich spreche von beiden Gegentoren. Ich finde vor allem, das 1:0 war sehr billig und also ist einfach so aus dem Spiel heraus sehr, sehr billig. Und das zweite Gegentor hat mich sehr geärgert, weil es einfach eine Situation war, da muss ein Gumu dem Gegenspieler nicht auf den Fuß steigen. Da am Rand im 16er, mich nerven diese Elfmeter immer maßlos, wenn da am Rande des 16ers irgendein Foul begangen wird, wo 30 Spieler in der Mitte stehen und man weit entfernt ist davon, dass Borussia Dortmund da gerade eine klare Torschance hat. Das ist einfach kein cleveres Verhalten und das hat mich sehr geärgert. Und wie gesagt, das erste Tor, da hat mich das ganze Defensivverhalten in dieser Situation geärgert. Ein Pass und die ganze Abwehr ist ausgehebelt. Das ging viel zu leicht.
Ja, okay, also da stimme ich dir dann zu, definitiv. Also das erste Gegentor, da sah es schon aus der Kurve heraus so aus. Omlin zögert so ein bisschen, geht raus, geht wieder zurück. Ja, und dann kann Sabitzer halt abschließen, das Ding ist drin. Muss man sagen, dass da unser Keeper keine gute Figur abgegeben hat. Wieder einmal leider. Ist ja im späteren Verlauf wird das nochmal zum Thema werden mit dem Herauslaufen. Also das 2:0, also worauf dann der Strafstoß resultiert. Ja, also ich finde es auch in der Szene dann sehr glücklich für Dortmund, auch wenn wir uns da überhaupt nicht clever anstellen. In den Zweikampf zu gehen, ich weiß nicht, ob man es überhaupt Zweikampf nennen kann im Endeffekt, aber dass Gummo dann diesen Strafstoß verursacht, absolut vermeidbar gewesen. Und dann steht es halt innerhalb von 5 Minuten steht es 0-2 und eigentlich weiß man so im Stadion gar nicht, hey, wie ist das jetzt eigentlich passiert, weil bis dahin war halt Dortmund nicht wirklich gefährlich. Wir sind einfach dann durch unsere eigene Dummheit, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sind wir halt in den Rückstand geraten, was halt einfach absolut ärgerlich ist und war zu diesem Zeitpunkt.
Das Gute zu dem Zeitpunkt war, dass Borussia ja eine schnelle Antwort gefunden hat, klasse Ecke. Wunderbar reingespielt, gut geblockt von Friedrich, Wöber setzt sich dann durch und macht das 1:2. Zu dem Zeitpunkt habe ich persönlich gedacht, okay, das Spiel ist noch nicht vorbei, da geht heute noch was. Wie war in dem Moment dein Gefühl?
Ja, also mein Gefühl und das in der ganzen Kurve war tatsächlich, jetzt geht noch mal was. Ich meine, es ist noch sehr lange zu spielen gewesen ab dem Zeitpunkt, also 10 Minuten in der ersten Hälfte und dann nochmal die komplette zweite. Stalin ist dann auch direkt wieder zurückgekommen, nachdem dann so der Stimmungsdämpfer war, nachdem dieses 0-2 gefallen war. Also im Endeffekt hat es dann nochmal so ein bisschen durch die erste Hälfte getragen. Was in der zweiten dann halt passierte, ja, darüber werden wir gleich noch ein bisschen diskutieren. Was noch wichtig ist, vielleicht noch, bevor wir jetzt die erste Hälfte abschließen, die erste gelbe Karte für Adeyemi. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert, wie er da in den Zweikampf gegangen ist, kurz vor Ende der ersten Hälfte. ringt da so ein bisschen mit Honorar, der gerade versucht, einen Konter zu fahren. Auch eine ganz merkwürdige Szene, wo es gar nicht notwendig war, dass er ihn so dermaßen hält und dann runterringt. Eigentlich war die gelbe Karte da schon folgerichtig. Sollte am Ende dann nochmal Folgen für ihn haben.
Zunächst dann in der zweiten Halbzeit, aber ja, eine der kuriosesten Elfmetersituationen der VAR-Geschichte. Ein neues Kapitel, ein unrühmliches neues Kapitel der VAR-Story. Omlin geht in einen Zweikampf, trifft den Ball. Demnach aus meiner Sicht die richtige Entscheidung, am Ende keinen Elfmeter zu geben. Ja, kurios insofern, als dass Sabitzer eigentlich den Strafstoß schon einmal irregulärerweise ausgeführt hatte. Und somit, man um ein neues, kurioses Kapitel beim Thema VAR jetzt reicher ist.
Also man muss tatsächlich hier in dem ganzen Thema mal die Stadionperspektive wirklich berücksichtigen, weil es wirkte so, als wenn dieser Strafschuss freigegeben wurde, und es wirkte auch so, als wenn die Spieler es alle akzeptiert hätten, dass dieser Treffer erzielt wurde. Und dann kam dieser VAR. Das war im Stadion war für keinen klar, dass dieser Strafschuss nicht freigegeben wurde. Das habe ich jetzt später, als ich zurück war zu Hause, habe ich erfahren, okay, anscheinend, ich wurde auch dann korrigiert auf Twitter, der war gar nicht freigegeben, hat man im Stadion ehrlicherweise überhaupt nichts von mitbekommen. Insofern war die Verärgerung von allen Seiten, also wirklich, Dortmunder waren natürlich fühlten sich um ihr Tor betrogen. Wir waren genervt von Gladbacher Seite aus, dass da der VAR jetzt erst dann eingreift, nachdem dieser feindliche Treffer erzielt wurde. Also, ja, es war absolut kein glückliches Auftreten der Schiedsrichter insgesamt, würde ich schon fast sagen. Und es war auch in der Situation auch überhaupt gar keine Werbung für den VAR, egal was am Endeffekt da jetzt drumherum abgelaufen ist. Es hat nur zum kollektiven Verwirrungen gesorgt, die es auch so ohnehin schon immer gibt, wenn der VAR eingreift, wenn man im Stadion halt auch nichts wirklich mitbekommt. Aber in dem Fall war halt wirklich der Gipfel der ganzen Verwirrung erreicht, weil wirklich überhaupt gar keiner verstanden hat, was da passiert ist. Und ich beschwere mich jetzt nicht darüber, dass dieser Strafstoß quasi dann nicht gegeben wurde und wir noch eine Chance hatten, den Ausgleich gegebenenfalls dann zu erzielen. Aber diese ganze Konstellation, wie es da abgelaufen ist, war wirklich gar keine Werbung für den VAR und auch für viele Fans oder eigentlich für alle Fans im Stadion ein komplettes Unding.
Es bleibt also dabei, der VAR im Stadion, ausbaufähig, um nicht zu sagen, eine ziemliche Katastrophe, ist jetzt um ein neues Kapitel reicher. Ja, zum Glück für Borussia, in dem Moment ist das 1:3 nicht gefallen. Stattdessen dann, ein paar Minuten später, du hast es eben schon angesprochen, Adeyemi, der die gelbe Karte in der ersten Halbzeit schon gesehen hatte, kriegt dann gelb-rot. Und für mich war das spätestens der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt 11-10, 1:2 hinten, über 30 Minuten noch zu spielen, regulär, plus Nachspielzeit. Da habe ich gedacht, okay, hier geht heute noch was, das Spiel ist noch nicht verloren.
Ja, also stimme ich dir zu. Also es war ja nicht das überragendste Spiel von Dortmund, muss man auch einfach sagen. Und mit 10 Mann hatten tatsächlich auch alle Fans im Stadion die Hoffnung, okay, jetzt geht was. Leider ist es dann ja nicht so gekommen. Also ich erinnere mich an den Freistoß, der daraus resultierte. Da hatte Wilber auch eine gute Chance. Später im Verlauf, wo ganz viele Wechsel passierten, die ich jetzt auch nicht ganz im Detail alle nachvollziehen konnte, also dass man so ein bisschen die spielerische Qualität aufgegeben hat und dann immer mehr Stürmer vorne reingestellt hat. Das war zwar irgendwie nachvollziehbar, dass man mehr Druck auf den Strafraum haben möchte, aber wenn von hinten dann halt nichts kommt an Ideen und Impulsgeber, dann ist es halt so gekommen, wie es kommen musste. Nämlich wir hatten dann, glaube ich, in Summe bis zum Abpfiff, also wenn ich die Wilber-Geschichte jetzt mal ausklammere, glaube ich, 2 Abschlüsse. Einen von Schwanscherer an der Flanke, köpft ihn über die Latte, und einmal Player, der so einen Nachschussversuch hatte. Ist natürlich sehr dünn dann für, glaube ich, insgesamt 25, 30 Minuten, die man hatte, um den Ausgleich zu erzielen.
Bevor Player diesen Nachschuss hatte, gab es ja schon eine Chance von Chwancharra auch nochmal. Auch da hatte er den Ball auf dem Fuß. Die Chance war nicht so gut wie Wie die Nachschusschance vom Player und auch längst nicht so gut wie sein Kopfball, nur wenige Sekunden später. Ich denke, das war die größte Chance auf den Ausgleich, dieser Kopfball, den er bekommt, frei, relativ unbedrängt, den muss er einfach aufs Tor bringen und dann steht es 2-2 und man sichert sich einen ja, ganz wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Und so ja, schaut man irgendwie in die Röhre und muss enttäuscht sein und muss vielleicht auch ja, hinterfragen, ja, wie man dann dieses Spiel angeht mit 11 gegen 10. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, oder es wirkte so von außen so ein bisschen so, als hätte das gar nicht in den Matchplan gepasst. So, der Matchplan war, wir stehen defensiv sicher, wollen Nadelstiche setzen und plötzlich ja, liegt man 1-2 hinten, ist ein Mann mehr und ist die Mannschaft, die selber spielen muss. Und irgendwie, so ging es mir, hatte ich das Gefühl, das hat Borussia so ein bisschen aus der Spur, aus dem Konzept gebracht, das man eigentlich hatte für dieses Spiel.
Ja, also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es jetzt unbedingt von Vorteil war, dass wir jetzt in Überzahl gewesen waren, weil einfach zu wenig Ideen da waren, um die Dortmund unter Druck zu setzen. Wir haben zu wenig Torchancen kreiert. Es waren total viele kleine Fehler und Unsauberkeiten drin. Man hat nicht so wirklich erkannt, wie wir jetzt genau dieses Tor erzielen wollen. Dann viele kleine Fouls, die man halt dann begangen hat, die dann immer wieder Dortmund in die Karten gespielt haben. Die haben uns da überhaupt nicht clever angestellt. Und wenn man das in Summe jetzt einfach mal alles sieht, auch mit den Gegentoren, die man kassiert hat, ist es wirklich eine vermeidbare Niederlage gewesen. Und man darf sich da wirklich ärgern. Also hat Borussia definitiv mindestens einen Punkt verschenkt. Das wäre halt drin gewesen, weil Dortmund halt wirklich nicht ein Topspiel abgeliefert hat, sondern wir halt größtenteils entweder selber die Idee nicht hatten oder wir halt Fehler begangen haben, die dann halt bestraft wurden und dann halt auch konsequent von Dortmund bestraft wurden. Ja, ganz bitterer Nachmittag. Wäre natürlich nochmal ein besseres Gefühl gewesen, jetzt mit 6 Punkten vor Mainz zu stehen. Jetzt sind es leider nur 5, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, und jetzt wird es natürlich wieder ein bisschen spannender in der Liga, dass man jetzt wieder dazu verdammt ist, wieder, ja, zumindest mal einen Sieg wieder einzufahren.
Ja, alles schaut auf Mainz 05 gerade. Ich habe es eben schon angesprochen. Die haben in den letzten 4 Spielen 10 Punkte geholt und holen damit ja die halbe Bundesliga gerade in den Abstiegskampf wieder rein. Köln, wie erwartet, in München jetzt erstmal nichts geholt. Damit jetzt schon mit einem ordentlichen Rückstand. Für die wird es schon verdammt schwer. Haben aber trotzdem noch die Chance, mit 8-9 Punkten vielleicht irgendjemanden da vorne zu holen. Bei der aktuellen Form ist es aber kaum vorstellbar, dass Mainz 05 die Mannschaft ist, die Köln noch holt. Das ist gerade eher vorstellbar, dass Mainz auch weiterhin noch punktet und vor allem nach den letzten beiden Heimauftritten 2 Heimspiele jeweils 4 Tore geschossen. Ich würde einfach mal die These in den Raum werfen, so spielt kein Absteiger. Und das sollte auch der ganzen oder der halben Bundesliga da unten mitzudenken geben. Das Positive aus Borussia-Sicht ist, wir haben dieses Spiel in Wolfsburg letzte Woche gewonnen und das sieht man jetzt auch diese Woche wieder, war unglaublich wichtig. Das hat uns in eine gute Position gebracht, sorgt dafür, dass viele Mannschaften unter uns stehen, die vielleicht noch größere Sorgen haben, unter anderem Bochum und Wolfsburg. Wolfsburg gestern wieder baden gegangen in Leipzig. Bochum hat es gestern verpasst, zu Hause gegen Heidenheim einen großen Befreiungsschlag zu landen. Das Restprogramm von Bochum ist nicht gerade leicht. Von daher denke ich eher, dass man schon aus Borussia-Sicht fast auf den VfL Bochum oder auf den VfL Wolfsburg schauen muss, als gerade auf Mainz 05, weil die wirklich sehr konstant sind, sehr auch guten Fußball spielen. Ja, es geht schon fast eher darum, die Abstände auf Bochum und Wolfsburg zu halten. Ich habe es letzte Woche gesagt, ich habe behauptet, wir brauchen mindestens noch 2 Punkte. Ja, Kevin meinte, glaube ich, noch 3 oder 4. Also irgendwo um die 35 Punkte sollten wir am Ende landen, dann sind wir, glaube ich, sicher. Auch wenn es sein kann, dass wir dann immer noch bis zum letzten Spieltag keine Gewissheit haben, umso wichtiger wäre es dann eigentlich, nächste Woche in Hoffenheim zu punkten. In Hoffenheim, die haben gestern ja in Mainz eben 4 Tore bekommen. Deshalb würde ich einfach mal sagen, nach den letzten Eindrücken von Borussia, es ist nicht alles wunderbar, es ist nicht alles toll, aber die Mannschaft kämpft sich da rein in den Abstiegskampf. Und ich habe das Gefühl, dass da nächste Woche in Hoffenheim tatsächlich was geht. Wie geht's dir damit?
Ja, also ich glaube auch, dass was geht. Nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen immer noch Zweifel generell, was diesen Borussia-Weg anbelangt. Also einerseits haben wir diese Problematik, dass wir Führungen nicht halten können. Und die andere Problematik ist, wir sind, wenn eine Mannschaft sich hinten reinstellt und in Führung liegt, sind wir nicht in der Lage, so wirklich etwas entgegenzusetzen. Das ist jetzt in Wolfsburg gelungen, aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, natürlich liegt das auch so ein bisschen daran, welche Situation dieser Verein ist, wie wir diesen Ausgleich erzielt haben und was daraus dann, klar, wir haben das super gemacht, da habe ich gar keine Zweifel, das will ich auch gar nicht in schlecht reden, dass wir da gut ausgesehen haben, diese wichtigen 3 Punkte eingefahren haben und auch im Abstiegskampf ist mir auch alles egal, Hauptsache wir fahren diese Punkte ein, aber ich glaube, das wird nicht dazu führen, dass wir die Diskussion einfach beenden können, sondern die wird uns jetzt noch länger begleiten. Das ist mein Take dazu. Zu Hoffenheim, ja, ich hoffe auch, dass wir da tatsächlich was holen. Einfach aus der Historie heraus. Wir haben damals auch da den Auswärtssieg geholt, wo wir jetzt nicht auch unbedingt wieder dran gedacht hätten, dass es da passiert. Deswegen hoffe ich, dass uns da das Spiel von Hoffenheim irgendwie entgegenkommt und wir da irgendwie bestenfalls einen Punkt mitnehmen und dann etwas beruhigter in die letzten Aufgaben gehen können. Weißt du, zu welchem gegen wen Mainz noch spielt? Ja, Mainz, am nächsten Spieltag?
Mainz hat auch ein Restprogramm, das ja erstmal so durchaus machbar erscheint. Also wie gesagt, ich glaube, dass Mainz noch punkten wird. Mainz spielt jetzt zunächst in Freiburg, dann zu Hause gegen Köln und in Heidenheim in den nächsten 3 Spielen. Und da traue ich Mainz in der aktuellen Form, auch gerade zu Hause gegen Köln, aktuell schon zu, dass sie da noch, 3, 4, 5 Punkte holen aus diesen 3 Spielen. Letzten Spieltag in Wolfsburg, auch da ist für Mainz was drin. Dann spielen sie auch zu Hause gegen Dortmund. Auch das hat Mainz aktuell längst nicht verloren. Also Mainz hat für mich ein relativ machbares Restprogramm und ich bin überzeugt davon, dass Mainz am Ende nicht auf den letzten 3 Plätzen landen wird. Deshalb sage ich eher, wir sollten schon fast anfangen, auf Bochum und Wolfsburg zu schauen. Gerade der VfL Bochum ist, glaube ich, eines der Teams, die wirklich in großer Gefahr sind. Die spielen jetzt in Wolfsburg und müssen da fast gewinnen, zu Hause gegen Hoffenheim. Das sind jetzt für Bochum und bei Union, das sind jetzt für Bochum auch 3 ganz, ganz wichtige Spiele. Danach geht es noch gegen Leverkusen und in Bremen. Da ist auch für Bochum punktetechnisch noch was drin. Aber ich glaube, sie müssen schon in diesem Spiel auch jetzt, die haben nur noch 2 Heimspiele, 1 davon gegen Leverkusen. Und normalerweise ist ja die Kastropper Straße so ein bisschen der Faustpfand des VfL Bochum und da haben sie jetzt nur noch aus meiner Sicht ein wirklich machbares Heimspiel und das ist gegen Hoffenheim und das könnte dem VfL Bochum am Ende ein wenig zum Verhängnis werden, aber gerade natürlich diese direkten Duelle da auch unten gegen Wolfsburg und Union, die werden ganz entscheidend, genauso wie es am Ende unser Spiel gegen Union in 2 Wochen wird, das wird vielleicht, ob wir wollen oder nicht, nochmal ein ganz, ganz heißer Tanz und ein ganz wichtiges Spiel um den Klassenerhalt unten.
Oje, also ich sehe da noch spannende Wochen auf Borussia und uns zukommen. Ich hoffe natürlich, dass das dann gut für uns ausgehen wird. Und die wichtigen Fragen dann, wie gesagt, die sollte man entweder auf der Mitgliederversammlung oder dann am Ende der Saison stellen.
Ja, du sprichst die Mitgliederversammlung schon an. Wir können ja direkt mal damit starten, bevor wir später nochmal kurz auf die Situation mit Nils Schmadtke eingehen. Die Mitgliederversammlung am 22.04. in 8 Tagen ist es soweit. Jetzt kam gestern dann die Entscheidung der Ultras auch raus, dass die Ultras dafür Werbung machen auf der Mitgliederversammlung bei den Kandidaten für den Aufsichtsrat bei 2 Kandidaten, Herrn Brandmann und Herrn Dreimann, für ein Nein zu stimmen. Das bedeutet am Ende, dass auch aus der Sicht der aktiven Fanszene, die ganz klar die bestehenden Kandidaten, die für den Aufsichtsrat bestätigt werden, genauso wie Dilek Gürsoy, ein Go bekommen werden wahrscheinlich. Da ist dann, denke ich, nicht damit zu rechnen, dass es da großartige Opposition oder Gegenstimmen für gibt. Aber es könnte eine interessante Situation geben bei den Herren Brandmann und Dreimann, gegen die gestimmt werden soll, um mehr Fan Themen auch in den Aufsichtsrat zu bringen und eine andere Sichtweise, eine andere Perspektive, nicht nur wirtschaftliche Kompetenz, sondern eben auch eine Perspektive, die so aktuell da noch nicht drin ist, und ich finde das durchaus nachvollziehbar. Wie siehst du es?
Ja, jetzt hast du quasi alles gesagt, dass ich noch meine Meinung dazu sagen kann, aber ich bin ja dann in 8 Tagen auch vor Ort und schaue mir das alles an und bin natürlich auch als Mitglied da stimmberechtigt. Also ich verstehe den Weg absolut, den die Fanszene da geht, aufgrund dessen, was jetzt in der letzten Zeit auch vom Verein so ein bisschen kommuniziert wurde, auch zum Thema Investoren, dass man da ein bisschen mehr Einfluss drauf haben möchte, dass natürlich im Sinne der Fans wieder mehr entschieden wird und auch gedacht wird, auch weil der ganze Prozess, den hat man ja auch schon öfters angesprochen, dass der sehr intransparent abgelaufen ist mit der Auswahl der Aufsichtsratskandidaten. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, so ein bisschen mehr Einfluss. Im Verein ist es jetzt keine Revolution oder ein Palaststurm, glaube ich, so was in der Richtung hatte die Fanszene auch geschrieben in der Blockflöte. Ich kann es absolut nachvollziehen, dass man so handelt. Am Ende wird es demokratisch gewählt, und wenn es der Wille der Mitgliederversammlung ist, dann ist es so, und dann hat das auch Borussia so zu akzeptieren. Ich meine, es steht ja nicht umsonst in der Satzung drin, dass wenn keine Mehrheit für die beiden Kandidaten gefunden wird, dass dann halt der Wahlausschuss schon während der Mitgliederversammlung dann einen neuen Kandidaten quasi vorschlagen muss, und die Fanszene hat ja schon angedeutet, sie werden da jemanden vorschlagen. Und ja, genau, das ist ja Stand der Dinge.
Genau, ganz wichtiger Hinweis auch an der Stelle noch, der auch in der Blockflöte klar kommuniziert wurde, das ist keine Wahl gegen die Herren Brandmann und Dreimann, sondern ganz bewusst eben für die Möglichkeit, auch einen Kandidat mit Bezug zur Fanpolitik, zur Fanszene zu installieren. Und auch das würde ich hier nochmal bekräftigen. Wir haben ja auch viel recherchiert. Wir haben eine Folge gemacht über alle möglichen KandidatInnen, die da zur Wahl stehen. Haben auch geschaut, was machen die Leute eigentlich, uns natürlich auch bei dem einen oder anderen Kandidaten gefragt, okay, wo kommt der her, was machen die jetzt hier genau, aber auch an der Stelle von unserer Seite würde ich sagen, ganz klar, wäre auch von meiner Seite, ich bin nicht da, ich schaffe es leider nicht, nach Mönchengladbach zu fahren nächsten Montag. Ich würde aber von meiner Seite auch dieses Nein gegen diese beiden Kandidaten unterstützen. Und auch da an der Stelle würde ich von meiner Seite aus sagen, das ist keine Wahl gegen die beiden, sondern eben für einen möglichen neuen Kandidaten, einen anderen Weg, und finde das Vorgehen deshalb durchaus richtig. Aber jeder kann das für sich selbst entscheiden. Das ist eben die Demokratie. Kann nur Wahlempfehlungen geben. Jeder, der am Ende stimmberechtigt und vor Ort ist, der wird seine Stimme erheben können, ob für die beiden oder gegen die beiden. Das werden wir sehen. Bleibt spannend auch zu beobachten. Und vielleicht auch mal interessant zu sehen, wie dann diese Demokratie eben auch bei Borussia funktioniert, wenn die beiden eben abgelehnt werden, wie der Ehrenrat dann während der Versammlung zusammentritt, einen neuen Kandidaten bestimmt benennt und wer das dann auch sein wird. Ich denke, das wird vielleicht die ganz spannende Frage sein, die es da zu beantworten gilt auf der Mitgliederversammlung, weil wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass es mehrere Aufsichtsratskandidaten gibt und gab und auch einige, die abgelehnt wurden. Jetzt ist natürlich die Frage, wen von den Kandidaten unterstützt denn dann eigentlich die aktive Fanszene auch vor Ort? Und ist es dann auch vielleicht die Person, die dann vorgeschlagen wird vom Ehrenrat, die unterstützt wird oder eben nicht? Wenn nicht, dann kann es auch dazu führen, dass es nochmal eine neue Mitgliederversammlung gibt. Und das wäre natürlich für die Demokratie bei Borussia vielleicht gar kein allzu schlechtes Zeichen, aber wirft natürlich auch kein gutes Bild auf Borussia in Summe und auf die machtpolitischen Verhältnisse im Verein. Also ich bin sehr gespannt und bin wirklich sehr gespannt, was du auch berichtest. Und ich werde das Ganze definitiv im Live-Ticker so gut es geht verfolgen.
Das wird definitiv eine spannende Mitgliederversammlung werden. Allein wenn ich überlege, dass natürlich Wirkus seinen sportlichen Bericht vorlegen wird und auch wie im vergangenen Jahr und den Jahren davor eigentlich auch skizzieren wird, was er sich so vorstellt, wie Borussia sich entwickeln soll. Da bin ich persönlich auch sehr gespannt drauf, wie er das jetzt erklären möchte, die Saison an sich und was er jetzt eigentlich sieht, was jetzt darüber hinaus passieren soll. Dann gibt es ja noch die offenstehenden Abschiede von Hans Meyer und Rolf Königs. Die werden ja auch noch wahrscheinlich bei der Mitgliederversammlung stattfinden. Dann plus, dass die abgelehnten Aufsichtsratskandidaten sich ja auch melden dürfen und sich erklären dürfen, soweit ich das verstanden habe. Das ist denen möglich. Das wird auch nochmal zu einem gewissen Diskussionsstoff sorgen. Dann hast du gerade alles schon skizziert mit dem Wahlausschuss und dass der Ehrenrat sich dann zusammensetzen muss und quasi neue Kandidaten bestimmen muss. Das wird auch interessant werden. Ja, generell diese gesamte Mitgliederversammlung, glaube ich, wird spannender denn je. Kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass das in den vergangenen Jahren ähnlich gewesen wäre in dieser Konstellation. Also da wird es schon einiges dann zu berichten geben im Nachhinein, bin ich mir fast sicher.
Ganz genau. Es ist ja auch nicht so, dass jedes Jahr so viele Wahlen zum Aufsichtsrat anstehen wie dieses Jahr. Dann kommt diese Woche noch das Fohlenecho mit den Steckbriefen von den Aufsichtsratskandidaten. Da bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht werden wir da noch das eine oder andere lernen über die Kandidaten. Das soll alles ja noch vor der Mitgliederversammlung jetzt veröffentlicht werden. Da werde ich auch ganz genau reinschauen und mir nochmal durchlesen, was denn die Kandidaten da auch alle selber zu sagen haben. Und wird das, denke ich, eine vollgepackte Mitgliederversammlung. Du hast Roland Wirkus angesprochen, den sportlichen Bericht, die ganz große Frage, die dann noch im Raum steht. Wird Wirkus irgendwas auch erwähnen über die Zusammensetzung der sportlichen Leitung? Wird er nochmal darauf eingehen, wie die sportliche Führung von Borussia aufgestellt ist, wie sie aufgestellt sein soll im nächsten Jahr, weil die Gerüchte halten sich hartnäckig, dass Nils Schmadtke eventuell Borussia wieder verlassen kann nach nur einem Jahr.
Ja, also die Gerüchte sind ja vor ein paar Tagen aufgekommen. Ich glaube grundsätzlich, weil ein Twitter-Account das so publiziert hat oder zumindest Andeutungen gemacht hat. Ich habe mir das so ein bisschen mit angeguckt und die Kollegen von der Rheinischen Post bzw. Fohlenfutter haben mal bei Borussia nachgefragt und der Verein sagte mehr oder weniger, dass von der Trennung gar keine Rede sein könne und man viel mehr mit ihm über die Saison hinaus zusammenarbeiten möchte. Das klingt für mich, also ist meine persönliche Meinung dazu, ich habe keinerlei Infos und so weiter, dass man sich hier so eine kleine Hintertür auflässt, weil das klingt danach, dass Borussia das möchte, also dass man zusammenarbeitet, dass davon keine Rede sein kann, dass da eine Trennung kommt. Aber man hat es schon so formuliert, dass natürlich aus der Sicht von Schmadtke das natürlich ein bisschen anders bewertet werden könnte. Also nichtsdestotrotz, ohne die ganzen Gerüchte, die kamen, wir haben ja schon so ein bisschen in den Raum gestellt gehabt, oder ihr wart das, glaube ich, ihr habt das ja in der letzten Folge besprochen, oder wir haben es in der letzten Folge auf jeden Fall besprochen, wenn ich es nicht ganz falsch in Erinnerung habe, dass natürlich durch diese Geschichte, dass er aus der Kaderplanung rausgenommen wurde, dass natürlich es auch wahrscheinlich erscheint, dass er im Sommer geht, wenn er so kalt gestellt wird, wie es zum Beispiel Buschi und auch Kevin besprochen haben in einer Folge. Also das halte ich jetzt auch nicht für völlig abwegig, dass sowas im Raum steht. Aber wie gesagt, es sind Gerüchte, es ist nicht bestätigt. Wir wissen nicht, was im Sommer passiert. Es kann passieren, es muss aber nicht, nach aktuellem Stand.
Genau, gerade deshalb erhofft man sich vielleicht auch auf der Mitgliederversammlung nochmal das ein oder andere klare Wort in Richtung Mitglieder. Das ein oder andere klare Wort wird man sicherlich auch über die sportliche Lage dann finden müssen. Wir wissen jetzt eine Woche vorher noch nicht, wie die Lage dann aussieht. Mit viel Glück sind wir dann 8 Punkte vom Platz 16 entfernt und so gut wie sicher. Mit etwas Pech sind es nur 2 Punkte und dann ist die Lage wahrscheinlich nochmal etwas angespannter, auch was die sportliche Situation angeht auf der Mitgliederversammlung. Also noch ist gar nicht absehbar, in welche Richtung das alles verläuft. Es bleibt unglaublich spannend. Das wird eine interessante Woche jetzt wieder für Borussia. Auswärtsspiel in Hoffenheim, Mitgliederversammlung und dann werden wir uns auch wieder melden und euch auch ein ausführliches Update geben über die beiden Ereignisse, über die aktuelle sportliche Situation und über das, was auf der Mitgliederversammlung passiert ist. Das wird Mitte nächster Woche passieren, also ihr braucht etwas Geduld nach dem Hoffenheim-Spiel, weil wir die Mitgliederversammlung erstmal abwarten. Das heißt, die Hoffenheim-Folge plus Mitgliederversammlung kommt etwas später. Wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen, Anmerkungen habt, dann kontaktiert uns gerne entweder über Twitter oder über info@pfostenbruch.de. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Vielen Dank, Jonas, und macht's gut.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.